Von daher sehe ich Nordrhein-Westfalen von der ursprünglich natürlich schwierigen Ausgangslage, dass wir sehr spät anfangen, jetzt auf dem Weg in die richtige Richtung. Und jetzt gilt es eben zum einen dafür zu sorgen, dass dieser Weg weitergegangen wird und konsequent weitergegangen wird. Und zum zweiten eben auch, dass wenn dieser Weg gegangen wird, dass wir dann die Menschen dabei mitnehmen.
Energieschub, ein Podcast der Verbraucherzentrale NRW.
Hi und herzlich willkommen zur ersten Folge von Energieschub, dem neuen Podcast der Verbraucherzentrale NRW. In diesem Podcast dreht sich alles um die Energiewende, also dem Ausstieg aus den fossilen Energieträgern wie Kohle und Erdöl und dem Wandel hin zu einer Energieversorgung durch erneuerbare Energien wie Sonnen- und Windenergie. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, wir haben dabei immer die VerbraucherInnen im Blick. Mein Name ist Kerstin Eilers und ich spreche jeden Monat mit wechselnden Gästen darüber, was die Energiewende für uns als VerbraucherInnen bedeutet und was wir tun können, um die Energiewende voranzutreiben. In dieser ersten Aufladenfolge fangen wir ganz am Anfang an. Die Verbraucherzentrale steht für, klar, Verbraucherschutz. Aber wie passt die Energiewende da hinein? Und andersherum, was hat die Energiewende mit Verbraucherschutz zu tun? Dazu spreche ich heute mit André Juffon, dem Leiter des Bereichs Energie hier bei uns in der Verbraucherzentrale. Ja, hallo André, herzlich willkommen hier bei uns im Podcast. Schön, dass du heute da bist.
Hallo Kerstin, ich freue mich sehr, dass ich die erste Folge mitgestalten darf und dass ich beim Podcast dabei sein kann.
Du bist ja jetzt seit Anfang des Jahres hier Leiter bei uns im Bereich Energie. Ursprünglich von Hause aus bist du aber Jurist. Wie bist du da eigentlich zum Verbraucherschutz gekommen?
Beim Verbraucherschutz bin ich schon ganz am Anfang während meiner Ausbildung gelandet. Ich habe hier bei der Verbraucherzentrale mein Referendariat, also die Juristenausbildung, teilweise mitgemacht und bin danach aber in eine andere Richtung gegangen. Nach einer sehr kurzen Zeit, wo ich als Rechtsanwalt selbstständig war, bin ich dann beim Mieterschutz gelandet, was ja auch Verbraucherschutz für eine spezielle Zielgruppe eben ist, und habe da ja die letzten 15 Jahre ungefähr meine Tätigkeit gehabt, von der Beratung über die Leitung eines mittelgroßen Mietervereins. Und dann als letztes habe ich die Landesverband der Mietervereine hier in Nordrhein-Westfalen geleitet. Und darüber habe ich dann häufig über gemeinsame Aktionen Kontakt mit der Verbraucherzentrale wieder gehabt. Habe auch meinen Vorgänger hier, Reinhard Loch, kennengelernt. Und als ich dann gehört habe, dass diese Stelle jetzt vakant ist und dass da jemand gesucht wird, fand ich das inhaltlich so spannend und von der Stelle so attraktiv, dass ich mich einfach beworben habe. Und das hat scheinbar ganz gut funktioniert bis jetzt.
Dann während deiner Zeit im Mieterschutz war dann Energie mit Sicherheit auch oft ein Thema?
Ja klar, also der Teilaspekt, der dann die MieterInnen betrifft, nämlich zum einen, wenn es um solche Sachen wie Heizkosten geht, zum zweiten, wenn es um die ganze Sanierung und die Umlagemöglichkeiten geht. Das sind so Themen, die für mich als Jurist am Anfang total schwierig waren, weil sie so komplett fachfremd da reinragen. Da muss man sehr viel Technisches wissen. Ich fand das aber sehr, sehr, sehr spannend. Ich hatte schon immer so ein bisschen auch naturwissenschaftliches Interesse und darum habe ich mich da reingearbeitet, bin da glaube ich auch deswegen ganz gut drin geworden und habe dann gemerkt, das ist es und bin jetzt hier.
Beschäftigt dich das Thema Energie auch privat oder?
Ja klar.
Also oder inwieweit?
Im Moment glaube ich, ist Energie ja eines der Themen, die jeden von uns immer wieder beschäftigen, sei es in den letzten Jahren durch die gestiegenen Energiepreise, sei es durch die Überlegungen, was man denn selbst noch tun kann, eben um zur Energiewende beizutragen. Aber auch sonst spielt es ja ins Wohnen, in die Mobilität und eigentlich in jedes anderen Lebensbereich spielt das Thema Energie mit rein. Und das macht es ja auch so spannend, dass man so vollumfänglich etwas macht, was wirklich für jeden und jede etwas Wichtiges ist.
Ja, das stimmt. Ja, bevor wir jetzt richtig ins Thema einsteigen, kommen wir noch zu unserer Rubrik Nerdwissen. Und zwar bitten wir unsere Gäste, einen nerdigen Fact mitzubringen zu einem Thema, für das sie sich brennend interessieren. Wofür interessierst du dich denn brennend und möchtest du ja, das Nerdwissen mit uns teilen.
Ja, ich habe so mehrere Nerd-Sachen, für die ich mich interessiere. Vielleicht noch den ersten Bezug zum Thema Energie hat, dass ich mich in meiner Freizeit regelmäßig so auf eher niedrigem Niveau mit dem Thema Astronomie und Astrophysik beschäftige. Mhm. Und da gibt es so diese, vielleicht kein Fact, aber diese Vorstellung, die mich immer weiter nach vorne bringt, dass wir ja, wenn man so ein bisschen nach außen geht, also ein bisschen ein paar hunderttausend Kilometer weit weg, dann leben wir auf einer Kugel, die voller Energie ist. In ihrem Kern ist unser Planet ein heißer Lava- und Magmaball, der wiederum kreist um einen Stern, der ein Fusionskraftwerk ist, wo es auch um das Thema Energie geht. Und auch wenn man ins ganz Große geht, eben nicht nur in das kleine Alltägliche, sondern ins ganz Große, ist das Thema Energie etwas, was überhaupt erst das Leben, wie wir es kennen, so ermöglicht hat. Mhm. Also diese Vorstellung fand ich immer total spannend, dass wir in einem verhältnismäßig leeren, kalten Universum sind und nur deswegen hier existieren können, weil diese energetischen Prozesse da so sowohl in unserer Sonne als auch in unserem Planeten so vonstatten gehen.
Ja, ich finde das Thema auch super spannend. Als Kind habe ich auch mal eine Sternwarte in Österreich besucht, so hoch in den Bergen, also mit besten Bedingungen zum Sternegucken eigentlich. Und da war dann auch ein Astrophysiker dabei, der alle meine Fragen beantwortet hat. Und ja, das war schon sehr beeindruckend. Also da hatte ich dann auch eine längere Phase, in der ich total Astronomie begeistert war.
Ja, ich finde es auch immer wieder toll. Also auch hier im Umkreis gibt es ja auch mehrere Planetarien und Sternwarten. Und im Moment gehe ich da viel mit meinen Kindern hin. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, nutze ich die Chance auch jedes Mal, weil das ist auch wirklich, egal wie alt ich werde, immer wieder etwas, wo ich einfach mich treiben lassen kann und sagen kann, wow.
Ja, kann ich total nachvollziehen. Ja, danke für den kleinen Exkurs. Aber wir sind ja hier, um über ein anderes Thema zu sprechen. Deshalb starten wir jetzt mal inhaltlich. Und zwar möchte ich diese beiden Teile Energiewende und Verbraucherschutz gerne erstmal getrennt voneinander betrachten. Und vielleicht fangen wir mit dem Verbraucherschutz an. Die Verbraucherzentrale steht ja für Verbraucherschutz. Und jetzt auf den Bereich Energie bezogen. Wir nutzen ja alle Energie, sind also alle VerbraucherInnen. Aber warum müssen wir als VerbraucherInnen überhaupt geschützt werden?
Ja, wir leben ja und ich bin überzeugt davon, dass das auch was Gutes ist in einer Marktwirtschaft. Das heißt, es gibt relativ viele Akteure, die versuchen irgendwie Geld zu verdienen. Und ganz häufig machen sie das, indem sie eben an die VerbraucherInnen Waren, Dienstleistungen oder was auch immer verkaufen oder abgeben. Und diese Marktakteure, die sind von Natur aus meistens sehr stark. Das sind große Unternehmen, mächtige Interessenvereinigungen und die haben eben die Aufgabe, möglichst viel Geld zu verdienen. Und einige von denen überschreiten dabei auch gerne mal Grenzen oder gehen an Grenzen heran, um es mal etwas vorsichtiger zu formulieren. Und da braucht es eine Institution, die dann eben für die Menschen, für die VerbraucherInnen da ist und dafür sorgt, dass diese Marktwirtschaft funktioniert, dass da ein Gegengewicht geschaffen wird auf allen Ebenen, um die Rechte der VerbraucherInnen zu wahren. Und das ist die Verbraucherzentrale, wenn man das so sagen darf. Also wir stärken die Rechte, die auch gesetzlich verankert sind, der VerbraucherInnen. Und wir sorgen auch dafür, dass sie durchsetzungsfähig sind. Wir beraten die Menschen und das völlig unabhängig von irgendwelchen eigenen Interessen. Die Verbraucherzentrale ist ja als gemeinnützige Organisation nicht so, dass irgendjemand dadurch, dass wir erfolgreich arbeiten, nachher selbst Geld verdient, sondern wir haben einen Auftrag, dafür kriegen wir auch staatliche Gelder zur Verfügung gestellt, nämlich eben die Durchsetzung von VerbraucherInnenrechten. Und alles, was wir machen, messen wir daran. Da haben wir ein Leitbild und eine Satzung, nachdem wir unser Handeln ausrichten. Und sorgen eben dann auf diesem Weg dazu, dass im Gesamtbild eben da kein Übergewicht auf der Anbieterseite passiert.
Wenn man das jetzt, also wenn man so einen bildlichen Vergleich irgendwie heranziehen möchte, könnte man die Verbraucherzentrale mit einem Betriebsrat vergleichen? Also der Betriebsrat versucht ja, die Interessen der MitarbeiterInnen zu wahren. Könnte man das?
So ungefähr geht es in die gleiche Richtung, genau. Man schützt diejenigen, die vielleicht die meisten sind, wie in einem Unternehmen eben auch die Belegschaft, aber eben dadurch, dass sie so viele sind und nicht organisiert sind, eben manchmal hinter die Macht der wenigen zurücktreten würden, wenn es da keine Möglichkeit gäbe, dass das geschützt wird. Und das macht im Unternehmen dann eben der Betriebsrat und in der Marktwirtschaft ist die Aufgabe der Verbraucherzentrale zugefallen.
Ja, es klang ja gerade schon so ein bisschen bei dir diese unabhängige Beratung an. Also das heißt zum Beispiel, wir dürften jetzt nicht vor einem Bauhaus oder vorm Obi oder so einen Stand aufstellen und da beraten oder auf einem Fest der Sparkasse oder so. Warum ist das so wichtig?
Nee, wir wollen das vor allem gar nicht. Es mag da in einzelnen Fällen manchmal natürlich Ausnahmen geben, wenn jetzt die ganze Stadt mit allen wichtigen Akteuren sich gerade den Baumarktparkplatz aussucht, um da dann eben ein Stadtfest zu veranstalten, dann können auch wir dabei sein. Aber wenn wir zu nah uns an die Anbieter heransetzen, ist es nicht nur so, dass es so wirkt, als würden wir auf deren Seite stehen und die dann eben unseren guten Ruf für sich ausnutzen könnten, sondern da muss man ganz ehrlich sein, wenn man sich zu nah in die Nähe von solchen Akteuren begibt, dann entwickelt man da natürlich auch ganz natürlicherweise ein Verständnis für die Seite und verliert dann eben auch das eigene Ziel, nämlich den Schutz für vorgegebenenfalls Praktiken solcher Akteure so ein bisschen aus den Augen. Und deswegen haben wir uns auch ganz bewusst dagegen entschieden, sowas zu machen. Und selbst wenn man damit Leute erreichen könnte, halten wir vor diesen anbieternahen Aktionen doch möglichst Abstand.
Wenn wir jetzt beim Thema Beratung bleiben, also anbieterunabhängige Beratung im Bereich Energie, bedeutet ja zum Beispiel, dass wir keine Markenempfehlung aussprechen für eine Wärmepumpe oder so. Aber warum rät die VZ überhaupt zu einer Wärmepumpe? Also warum nicht zu einer Gasheizung? Also worauf basiert da die Beratung?
Ja, unsere Beratungen basieren zum einen eben auf der Setzung, dass wir das Beste wollen für die Ratsuchenden, für die Menschen, die zu uns kommen. Und zwar auf Basis von wissenschaftlichen Fakten und Erkenntnissen. Und da muss man im Moment tatsächlich sagen, die Wärmepumpe ist einfach in den meisten Fällen, wenn es darum geht, eine Heizung zu erneuern, für fast alle Häuser die beste Lösung. Mhm. Es gibt auch da, und genau das kommt in der Beratung auch häufig raus, ab und an Ausnahmen. Es gibt andere regenerative Energiequellen, Pellets oder so etwas zum Beispiel. Es gibt in einigen Standorten die Möglichkeit, sich an die Fernwärme anzuschließen. Das muss man ganz genau hingucken, aber im Moment, nach der jetzigen technischen Lage und auch nach der Gesetzeslage, macht es, auch wenn es gegebenenfalls jetzt akut ein wenig günstiger sein könnte, ist fast nirgendwo Sinn, jedenfalls fällt mir kein Fall ein, wo es Sinn macht, dass man jetzt noch eine Gasheizung schnell nochmal auswechselt, weil diese Investition sich einfach nicht rechnen wird. Die politischen Entscheidungen sind da getroffen und es ist nicht nur so, dass das Ganze aus ökologischen Gründen schlecht ist, sondern vor allem eben auch, und das ist eben der Maßstab, mit dem wir das ansetzen, man kann ganz objektiv auf Erkenntnissen der Wissenschaft beruhend sagen, dass das für die Menschen, die das anschaffen, langfristig die schlechtere Lösung sein wird.
Also das heißt, die Beratung wird auch nicht von Trends oder zum Beispiel der Politik von bestimmten Parteien beeinflusst.
Genau, wir sind genauso wie wir anbieterunabhängig sind wir auch parteiunabhängig. Das heißt, wir richten uns nicht danach, wer gerade in Düsseldorf, Berlin oder Brüssel das Sagen hat, sondern wir sind natürlich, bekennen wir uns zu unserer Demokratie und zu unserem Grundgesetz und den Werten, die wir da haben. Gleichzeitig sagen wir aber auch, wer auch immer da gerade den Ton angibt, der gibt natürlich Rahmenbedingungen vor und wenn irgendein Gesetz da steht, weil das die Politik gemacht hat, dann richten wir uns nach dem natürlich. Aber wir sagen nicht nur, weil wir gerade Partei XY jetzt gerade in irgendeinem Ministerium sitzen haben, dass wir da eben das sagen, was die gerne hören würden, sondern wir richten uns nach unserem Auftrag und der sagt, wir sollen für die Menschen da sein. Und das geht am besten, wenn wir uns auf möglichst objektive Erkenntnisse stützen. Das ist nicht immer ganz einfach. In einigen Fällen muss man da eben auch wirklich abwägen und sagen, ja, das ist im Moment noch etwas unklar und wahrscheinlich ist diese Lösung das, was kommen wird, gerade in so einer Situation, wie wir jetzt sind. Aber in der Vergangenheit ist es meistens gut gegangen und wir konnten doch irgendwie den Leuten das raten, wo wir nachher dann ein paar Jahre oder einige Jahrzehnte sogar später sagen konnten, ja, gut, dass wir vorne mit dabei gewesen sind. Wir haben den Leuten das Richtige geraten.
Ja, dann schauen wir uns als nächstes den Teil Energiewende an. Was würdest du sagen, wie dringend brauchen wir aus Verbrauchersicht denn eine Energiewende?
Die Energiewende ist unbedingt notwendig. Sie läuft ja schon. Sie ist nichts mehr, was irgendwie noch irgendwo in Frage gestellt werden kann, ob wir eine Energiewende brauchen, sondern man redet jetzt eigentlich ja nur noch über das Wie, wie schnell, wie viel und zu welchen Rahmenbedingungen. Aber grundsätzlich ist dieser Wandel nötig, weil die Energieversorgung der letzten Jahrzehnte und man kann ja fast Jahrhunderte sagen, auf Basis von fossilen Energieträgern, die ist einfach nicht damit vereinbar, eine vernünftige Zukunft zu schaffen. Die Ressourcen sind begrenzt, es gibt planetare Grenzen. Das ausgestoßene CO2 sorgt für ein sich immer weiter erwärmendes Klima und dadurch kann es nicht in Frage stehen, dass wir uns da hinterfragen müssen, wie wir es bis jetzt, also ob das, was wir bis jetzt gemacht haben, der richtige Weg ist. Und wir müssen uns die Frage stellen, wie können wir es besser machen und dabei gleichzeitig, und jetzt kommt die Verbraucherzentrale wieder ins Spiel, trotzdem eben die Menschen mitnehmen und uns zu einem Leben wandeln, das nicht komplett umgekrempelt ist, sondern die Art und Weise, wie wir leben, trotzdem ermöglicht.
Hat die Verbraucherzentrale da auch zukünftige VerbraucherInnen im Blick?
Auch das gehört mit zu unseren Aufgaben. Die Menschen, die vielleicht jetzt noch nicht zu uns in die Beratung kommen, weil sie noch zu jung sind oder weil es sie noch gar nicht gibt, ja, die gehören natürlich genauso zu den VerbraucherInnen, die wir schützen wollen. Und insgesamt gilt ja für das große Ganze, man kann nur dann vernünftig die Menschen schützen, wenn dieser ganze Schutz auch in jeglicher Hinsicht nachhaltig funktioniert. Und das schließt immer natürlich auch die langfristige Perspektive ein, die dann in einigen Stellen dazu führt, dass wir auch Ratschläge geben oder Empfehlungen aussprechen, die vielleicht an einigen Stellen dazu führen, dass etwas teurer wird oder dass wir von bestimmten Maßnahmen abraten, zum Beispiel eben auch der fossilen Heizung, dem Wiedereinbau. Ja. Weil wir einfach auch wissen, es geht nicht anders. Schon jetzt muss man nur einmal rausschauen. Die Extremwetterlagen werden immer häufiger. Ich habe es gestern noch in den Nachrichten mitbekommen und zwar wirklich auch tatsächlich nur als Randnotiz. Okay. An diesem Montag war der heißeste Tag auf der ganzen Welt seit Beginn der Aufzeichnungen, also den es jemals gegeben hat auf diesem Planeten, wenn man so die Durchschnittstemperatur sieht. Und ich habe so langsam das Gefühl, dass diese Ereignisse so häufig sind, dass die in den Medien schon relativ abstumpfen. Das ist jetzt nur noch so eine Randnotiz, während das noch vor einigen Jahren mit Sicherheit die Titelseiten gefüllt hätte.
Ja, das stimmt. Ja, deswegen hat sich in NRW ja auch ehrgeizige Ziele gesetzt. Es soll die erste klimaneutrale Industrieregion Europas werden. Dazu hat NRW ein Klimaschutzgesetz verabschiedet. Das nächste Ziel auf dem Weg zur Klimaneutralität ist bis 2030 die Emissionen im Vergleich zum Jahr 1990 um mindestens 65% zu senken. Wie ist denn da der aktuelle Stand in NRW? Also sind wir da auf einem guten Weg? Ist das realistisch?
Wir sind auf einem guten Weg, das kann ich so sagen, nach allem, was ich wahrnehme. Ob wir damit schnell genug sein werden und ob wir diese Ziele wirklich erreichen wollen, das hängt immer noch von Faktoren ab, die wir noch gar nicht so richtig absehen können. Man merkt aber, und ja, wie gesagt, nicht nur jetzt in der Position, auch früher habe ich mich ja mit dem Thema Politik und auch Energiepolitik beschäftigt, dass da jetzt in der letzten Zeit, in den letzten 1 bis 2 Jahren ein Umdenken stattfindet und tatsächlich man von Ideen langsam ins Handeln kommt. Mhm. Wir haben diese Woche hier bei uns aus dem Energiebereich eine Stellungnahme abgegeben zur Energie- und Wärmestrategie in Nordrhein-Westfalen, also die ganz konkreten Maßnahmen, die angedacht werden, eben um im Gebäudebestand NRW fit für diese Klimaziele zu machen. Und das sieht inzwischen ganz anders aus, als das noch vor ein paar Jahren waren, wo dann irgendwie ganz spekulativ überlegt werden, was könnten denn alles Wege sein. Und jetzt gibt's sehr verbindliche, sehr klare Vorgaben, die eben auch mit Zahlen hinterlegt sind, dass sie eben diese Ziele erreichbar erscheinen lassen. Und von daher sehe ich Nordrhein-Westfalen von der ursprünglich natürlich schwierigen Ausgangslage, dass wir sehr spät anfangen, jetzt auf dem Weg in die richtige Richtung. Und jetzt gilt es eben zum einen dafür zu sorgen, dass dieser Weg weitergegangen wird und konsequent weitergegangen wird. Und zum zweiten eben auch, dass wenn dieser Weg gegangen wird, dass wir dann die Menschen dabei mitnehmen.
Ja, und die ganzen Nachrichten zu Extremwetterereignissen in immer kleineren Abständen, du hast es ja eben auch schon erwähnt, machen ja auch die Dringlichkeit deutlich, dass wir diesen Weg unbedingt zu Ende gehen müssen.
Ja, hoffentlich kriegen wir das hin, weil wenn wir nichts machen, wird es tatsächlich, und da ist man sich ja auch ziemlich einig nach allem, was ich weiß, wird nichts machen die teuerste Lösung durch die ganzen Sachen, die dann eben von außen passieren werden. Und von daher kann ich mir schon vorstellen, dass der Weg jetzt da auch konsequent zu Ende gegangen wird und dass es die größere Aufgabe eben dann auch sein wird, dafür zu sorgen, dass dabei dann die Menschen nicht vergessen werden. Und da sehe ich unsere Rolle doch irgendwo.
Ja, das ist ja dann ein gutes Stichwort. Dann bringen wir doch jetzt mal den Verbraucherschutz und die Energiewende zusammen. Inwieweit betrifft die Energiewende uns als VerbraucherInnen? Also welche Auswirkungen spüren wir jetzt schon?
Wir hatten uns ja anfangs schon darüber unterhalten, dass Energie das Thema ist, das wirklich in alle Lebensbereiche reinragt. Und egal, ob ich mein Auto starte oder von A nach B kommen will oder ob ich zu Hause bin, im Winter die Heizung, im Sommer den Ventilator oder die Klimaanlage anmache, ob ich zum Kühlschrank gehe, weil meine Grundnahrungsmittel irgendwie haltbar bleiben müssen. All das sind Themen, die irgendwo mit Energie zusammenhängen. Und all das findet im Moment natürlich statt mit zumindest teilweise fossiler Energie. Und das muss umgestellt werden. Und dadurch, dass diese Umstellung natürlich einen Aufwand erfordert, wird es uns alle in irgendeiner Form betreffen, diese Umstellung mitzumachen. Das kann bei der Anschaffung neuer Geräte sein, das kann bei der Dämmung des Hauses sein, die mein Vermieter dann an mich heranträgt und dann zu einer Mieterhöhung führt. Das kann bei eigenen Maßnahmen sein, wenn ich mir zum Beispiel, um daran teilhaben zu können und davon auch partizipieren zu können, ein Balkonkraftwerk mit an den Balkon hänge. Und all solche Sachen sind im Moment ja Themen, die für alle irgendwo relevant sein können. Und deswegen sind es unmittelbare Auswirkungen, die da schon mal alles betreffen. Und dann gibt es eben noch die mittelbaren Auswirkungen. Selbst wenn ich selbst überhaupt nichts mache, ich bekomme ja meinen Strom beispielsweise oder auch meine Heizung irgendwoher extern. Und dadurch, dass das umgestellt wird, kann es sein, dass sich da Strukturen komplett verändern und nicht nur, dass es eben die Preise beeinflusst, sondern dass wir nachher an Stellen stehen und Modelle haben, die ganz anders funktionieren als das, was wir jetzt vorher so kannten. Mhm. Wir reden zum Beispiel über dynamische Stromtarife, dass der Strom zu bestimmten Zeiten günstiger ist als zu anderen Zeiten. Das ist etwas, was vor ein paar Jahren überhaupt kein Thema großartig war. Und das kommt jetzt alles im Zusammenhang mit der Energiewende.
Das heißt, kurzfristig kommen auf die VerbraucherInnen Kosten zu, aber du meintest ja auch eben, dass es ohne Energiewende auf jeden Fall teurer wird. Also das können wir uns eigentlich gar nicht leisten. Das heißt dann, dass langfristig die erneuerbaren Energien günstiger sind als Kohle, Öl und Gas?
Ganz langfristig gedacht ist das aller Wahrscheinlichkeit nach so. Mhm. Mittelfristig sind das ganz, ganz erhebliche Aufwendungen, die da gemacht werden. Es geht ja nicht nur um die Energieerzeugung aus Solarzellen und Windrädern oder ähnlichen Sachen, sondern es geht darum, dass die gesamte Infrastruktur, die dahinter sind, die Netze, alle modernisiert werden. Es geht bei der Wärme darum, dass nicht alles nur mit Strom gemacht werden kann, sondern dann auch die Fernwärme ausgebaut werden muss. Das sind alles ganz, ganz erhebliche Investitionen, die teilweise über Jahre und Jahrzehnte dann irgendwie abgeschrieben und refinanziert werden. Das heißt, diese Kosten werden nicht kurzfristig, wenn dann keine Solaranlagen mehr gebaut werden, weil genug da sind, deutlich schnell niedriger werden. Aber ganz langfristig gesehen ist es aus meiner Sicht so, dass wenn diese Transformation abgeschlossen ist, dann wird es zum einen günstiger, als es vorher war. Und zum Zweiten, was ich auch für ganz wichtig halte, ist, dann sind wir auch wirklich unabhängig von externen Krisen, vom Ausland und von Quellen, die manchmal etwas schwierig sind, wie wir ja auch in den letzten Jahren geopolitisch gesehen haben.
Werden dann VerbraucherInnen auch ihre Gewohnheiten umstellen müssen? Also ich denke jetzt gerade so daran, wir haben alle ein Elektroauto und wir wollen das alle zur selben Uhrzeit wieder aufladen. Muss man dann irgendwie schauen, dass man nicht zu dieser bestimmten Uhrzeit lädt? Oder wird das dann zum Beispiel von der KI übernommen, dass das... wie muss sich da der Verbraucher, die Verbraucherin umstellen, was die Gewohnheiten angeht?
Mir ein wenig macht es auf jeden Fall Sinn, sich umzustellen und wirklich zu schauen, was ist nur Gewohnheit und was mache ich wirklich aus Notwendigkeit heraus. Mhm. Gerade wenn es zum Beispiel darum geht, Elektroautos zu laden, stehen solche Fahrzeuge ja die allermeiste Zeit rum. Und wenn die dann eben an einem smarten Ladegerät angeschlossen sind, vielleicht sogar bidirektional, das heißt wiederum fürs Netz auch als Speicher dienen können, dann kann es wirtschaftlich total interessant sein, antizyklisch zu laden. Also dann zu laden, wenn es sonst keiner macht. Und das wird sich dann wieder über einen Markt, über den Preis regeln, dass aus meiner Sicht, wenn es dann so ist, dass wir wirklich ja eine Vielzahl und nur noch Elektroautos haben, dass sich dann da eben auch Chancen bieten, dass man zu bestimmten Zeiten, wenn man eben diese Flexibilität dann gerade in diesem Moment hat, sehr viel günstiger das Auto laden kann oder sogar die Energie, die dann in dem Akku drin ist, wieder ans Netz abgeben kann zu höheren Preisen, als man sie bezogen hat. Und diese Idee, die dahinter steht, die finde ich eigentlich sehr spannend, dass man dann eben nicht nur jemand ist, der von der Energiewende betroffen ist, sondern selber als Prosumer, wie wir sagen, da auch teilhaben kann und nicht einfach nur konsumiert, sondern eben tatsächlich auch, wie auch Leute, die so eine Photovoltaikanlage haben, selber mit produziert und dadurch eben ja sogar Geld verdienen kann. Das hat sich gerade beim Thema Photovoltaik in den letzten Jahren sehr, sehr stark gelohnt. Wer zu den ersten gehörte, die so eine Anlage sich gebaut haben, das ist jetzt schon mehrere Jahrzehnte her, der hat in den allermeisten Fällen wirklich sehr viel Geld damit verdienen können.
Also die konkreten Maßnahmen der Energiewende erfordern also eine Anpassung, eine Umstellung der Gewohnheiten auf Seiten der VerbraucherInnen. Wie kann denn dann die Akzeptanz für solche Maßnahmen gesteigert werden? Weil es möchte vielleicht auch nicht jeder unbedingt seine Gewohnheiten umstellen.
Klar, also da ist es eben dann tatsächlich nicht vorrangig auch nur unsere Aufgabe, sondern auch die der Politik, genau da zu zeigen, dass das eine Entscheidung war, die wir hier in unserer Gesellschaft ja auch demokratisch getroffen haben und die auch eine Notwendigkeit hat, die bei uns ja sogar im Grundgesetz verankert ist mit dem Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und wo es eben dann eben so ist, dass die meisten Vorbehalte, die es dagegen gibt, aus zwei Quellen herrühren. Das eine ist Unwissenheit. Da können wir sehr viel helfen, dass wir eben zeigen, dass es manchmal auch aus Eigeninteressen oder aus politischen Interessen sehr viel Missinformationen in dem Bereich Energie gibt. Gerade im vergangenen Jahr hatten wir ja da sehr viele Falschinformationen zum Gebäudeenergiegesetz, dass bestimmte Heizungen jetzt komplett verboten werden würden, auch kurzfristig schon. Das ging durch die sozialen Medien und das hat man auch immer wieder in Gesprächen gehört, dass die Leute da verunsichert waren. Da kann man eben zum einen aufklären. Man kann über die Kosten, die entstehen müssen und die notwendigen Umstellungen, die damit verbunden sind, ganz transparent aufklären. Wichtig wäre eben, dass solche Rahmenbedingungen, wie sie ja vom Gesetzgeber gemacht werden, wirklich sicher und verständlich auch sind. Und dass da eben dann auch ganz klar ist, es gibt auch da, wie in jedem anderen Markt, die Seite der Menschen, die auf irgendeine Art und Weise damit Geld verdienen wollen, dass die das eben fair machen und dass die Möglichkeiten da sich zu beteiligen und Gewinn mit der Energiewende zu machen, die auch sinnvoll sind, weil es bedarf ja viel Arbeit, viel Investitionen und auch viel Innovation in diesem Bereich, dass die so fair sind, dass niemand dabei über den Tisch gezogen wird und dass aber gleichzeitig auch jeder die Chance hat, in irgendeiner Form wirklich daran teilzuhaben. Wie beispielsweise derjenige, der sich eben an den eigenen Balkon die Panels hängt und dann seinen eigenen Strom teilweise produziert und davon dann auf Dauer durch geringere Stromkosten profitiert. Mhm.
Das heißt, der Verbraucherschutz muss gestärkt werden, muss ernst genommen werden. Vorausgesetzt, das geschieht. Was sind denn dann die Vorteile und Chancen der Energiewende für die VerbraucherInnen?
Also abgesehen natürlich von den Vermeiden der Nachteile und dem dauerhaften Ermöglichen des vernünftigen Lebens auf diesem Planeten sind die ganz konkreten Vorteile jetzt im Kleinen gesehen. Zum einen eben, dass eine dann angestrebte dezentrale Energieversorgung deutlich sicherer und stabiler sein kann, als das bis jetzt der Fall ist. Und dass dabei auch die Möglichkeit der aktiven Mitgestaltung durch zum Beispiel Energiegenossenschaften oder Ähnliches viel größer ist, als wenn es darum geht, ganz große fossile oder nukleare Kraftwerke zu betreiben. Das geht deutlich leichter bei Windparks oder bei eben anderen häufig dezentral aufgestellten regenerativen Energien. Und ein weiterer Vorteil ist eben für uns hier in Nordrhein-Westfalen und Deutschland, dass wir die sehr große Abhängigkeit vom Ausland, von Akteuren mit ganz eigenen Interessen dann damit abbauen können und dadurch dann eben irgendwann ganz aus diesen regenerativen Energien unseren eigenen Bedarf decken können, ohne dass an irgendwelchen Terminals Flüssiggas angeliefert werden muss, ohne dass Pipelines befüllt werden können. Das ist politisch natürlich auch etwas, das hat man eben spätestens seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine gesehen, dass das etwas ist, was auf Dauer wirklich auch existenzsichernd sein kann.
Ja, und das stärkt ja auch die Verhandlungsposition. Also Absolut. Wir sind nicht mehr erpressbar.
Ja.
Ja. Ja, hast du das Gefühl, dass diese Vorteile schon angekommen sind bei den VerbraucherInnen oder was muss passieren, damit sie ankommen? Also im Bewusstsein der VerbraucherInnen?
Ich glaube schon, dass es viele Menschen gibt, die sich dessen ganz bewusst sind und die auch sich für diese Ziele aussprechen. Ich glaube, die Problematiken der Menschen liegen zum einen eben darin, dass die Politik noch immer auf der Suche nach dem richtigen Maß ist, wie schnell das Ganze gehen muss, wie viel Förderung ermöglicht werden kann, wie viel man den Menschen auch zumuten kann und wie das Ganze fair verteilt wird. Und ich glaube, die allerwenigsten stellen das grundsätzliche Ziel in Frage. Ja. Solche Leute gibt es natürlich auch immer, aber das hat man eben, das muss eine demokratische Gesellschaft auch aushalten, dass es eben solche Menschen gibt. Und ich glaube, mehr und mehr kommen wir jetzt dahin, dass die Leute davon wirklich profitieren wollen. Durch das jetzt vor einigen Monaten beschlossene Solarpaket der Bundesregierung ist jetzt die Möglichkeit geschaffen worden, dass die Menschen, die zur Miete wohnen, und das ist ja immerhin mehr als die Hälfte, endlich auch davon profitieren können, obwohl sie sich keine eigene Solaranlage aufs Dach setzen können. Und ich glaube, je breiter man das Ganze jetzt ausrollt, umso mehr wird das den Menschen auch bewusst werden, wie viel man dadurch an Lebensqualität gewinnen kann. Es kommen ja noch andere Aspekte dazu, wo man auch sagt, das merkt man erst, wenn das Ganze wirklich im großen Maßstab dann funktioniert, wenn viel weniger Autos fahren. Ich weiß das, ich wohne an einer vielbefahrenen Straße, dann ist weniger Ruß in der Luft. Man muss die Fenster nicht mehr alle 2 Wochen, sondern gegebenenfalls kann sie auch seltener putzen. Und irgendwann wird dadurch unsere Lebensqualität auch wirklich merkbar steigern, ganz unabhängig von der Situation im Geldbeutel.
Würdest du dir wünschen, dass auch vielleicht von den Medien her, dass man sich auf so einen gewissen gemeinsamen Nenner einigt, dass man nicht immer wieder so gewisse Grundsatzfragen in Frage, also dass die nicht mehr in Frage gestellt werden, sondern dass man sagt, dass die Energiewende brauchen wir dringend und dass das nicht mehr so in Frage gestellt wird? Oder hast du das Gefühl, das ist gar kein Thema?
Das ist ein ganz wichtiges Thema. Trotzdem möchte ich dir da widersprechen. Ich finde, es gehört genauso zu unserer Demokratie, dass man eben seine Meinung sagen darf und dass man auch, wenn man etwas kritisch sieht, das so äußern darf. Und mit Sicherheit, das war in der Vergangenheit so, das ist bestimmt auch jetzt so und das wird auch in Zukunft so sein, wo Entscheidungen fallen, da werden immer Fehler gemacht zum einen. Niemand, auch nicht die Menschen, die in irgendwelchen Entscheidungspositionen sitzen, ist perfekt. Und da muss man eben auch sehen, dass es dafür eben ganz wichtig ist, dass es eben sowohl in den Medien als auch in der öffentlichen Diskussion immer wieder diese Schleife gibt, dass es Rückspiegelungen gibt. Das war jetzt so und so weit, das kann so und so überhaupt nicht funktionieren. Weil sonst kommen wir irgendwann in so eine Situation rein, dass wir nur noch aus einer Ideologie raus das machen und die Menschen nicht mitnehmen. Und genau das ist ja als Verbraucherzentrale unsere Aufgabe, dass wir immer denken, wir müssen an die Menschen denken. Und das fällt uns natürlich deutlich leichter, wenn wir sehen, wie äußern sich diese Menschen. Selbst wenn es in einigen Fällen dann Sachen sind, die zu weit gehen, die vielleicht auch auf Fehlinformationen beruhen, kann man eben daraus doch erkennen, wo gibt es Stellschrauben, die vielleicht noch gedreht werden müssen. Und deswegen würde ich absolut sagen, auch wenn es manchmal anstrengend ist, mit Menschen zu diskutieren, die es immer noch in Frage stellen, es bringt doch nicht nur weiter, dass man Überzeugungsarbeit leisten kann, sondern eben auch, dass man nochmal gespiegelt bekommt, ist das, wofür wir uns jetzt hier entschieden haben, wirklich das Richtige in diesem Maße? Oder müssen wir vielleicht schneller werden, langsamer werden oder es irgendwie von den Schwerpunkten verändern? Und dafür halte ich es für ganz, ganz wichtig, dass wir da offen miteinander umgehen und dass wir auch denen ihre Stimme lassen, die dem kritisch gegenüberstehen.
Ja, ja, und neben der Tatsache, dass es ja auch die Aufgabe der Verbraucherzentrale ist, alle mitzunehmen, geht ja auch die Energiewende dann auch schneller, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Wenn alle mitmachen,
genau,
kommen wir also schneller ans Ziel.
Jeder, der hilft, bringt das große Ganze natürlich nach vorne. Und gleichzeitig ist es natürlich auch so, alle 4 Jahre wird gewählt. Wenn irgendwann die Menschen zu sehr überfordert sind, wird es mit Sicherheit eine politische Richtung geben, die irgendwann sagt, wir stellen uns jetzt dagegen. Und wenn die dann eben sehr viel Zuspruch bekommt, dann würde es schwerer, das Ganze nach vorne zu bringen. Ja. Deswegen umso mehr wichtig, dass die gemäßigten Kräfte, wo das Ganze Konsens ist, eben sich dessen bewusst sind, dass sie diese Verantwortung haben, da nicht mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, sondern eben die Menschen dabei mitzunehmen und die Energiewende auch zu den VerbraucherInnen zu tragen.
Ja, zum Abschluss des Gesprächs wollen wir in unserer Rubrik Zukunftsmusik einen Ausblick wagen. Deutschland hat sich ja zum Ziel gesetzt, bis 2045 klimaneutral zu sein. Also nicht mehr Emissionen auszustoßen, als es abbaut. Ja, man könnte sagen, bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Welche Herausforderungen kommen denn auf diesem Weg auf den Verbraucherschutz zu?
Ja, es sieht so aus wie ein weiter Weg, wenn man sich an einigen Stellen die Situation bewusst macht, wie lange einzelne jetzt neu ankommende Bauteile, Geräte und so etwas halten, dann sind diese knapp über 20 Jahre, die da noch bestehen, gar nicht mehr so lange. Also jede Heizung, die jetzt eingebaut wird, wird für einen längeren Zeitraum geplant als diese 21 Jahre, die da noch stehen. Selbst bei Autos kenne ich in meinem Bekanntenkreis einige, die schon in Richtung dieser 20 Jahre gehen. Und dementsprechend müssen wir heute schon wirklich die Weichen stellen, damit nicht nachher diese dann heute neuen, dann als Altlasten bezeichnenden Sachen noch da sind. Von daher, wir können uns nicht darauf verlassen, immer nur, dass es neue Entwicklungen, neue Technologien und sowas gibt, sondern wir müssen da jetzt die Weichen stellen. Und das ist, glaube ich, jetzt im Moment das Schwierigste, dass wir nicht mehr das Ganze als irgendwann kommt das ansehen, sondern dass wir sehen, wir sind mitten dabei und die Entscheidungen, die wir jetzt treffen, die beeinflussen Erfolg und Misserfolg dieser Energiewende sofort.
Kann man das auch noch weiterdenken? Also Energiewende ist ja irgendwo ja auch eine Art Kreislauf, der da geschlossen wird. Kann man das auch auf andere Dinge noch übertragen?
Ja, dann ziehen wir den Kreislauf zum Anfang des Gesprächs natürlich. Das machen wir ja nicht zum Selbstzweck, weil wir alle es so schön finden, wenn wir die glänzenden Photovoltaikanlagen irgendwo sehen, sondern wir machen das, weil wir auf diesem Planeten wohnen, der endliche Ressourcen hat. Und diese Ressourcen betreffen eben nicht nur den Strom und die Wärme, die wir haben, sondern die betreffen natürlich auch alles andere, was wir verbrauchen als Menschen, sei es das, wo wir uns anziehen, sei es unsere Nahrungsmittel oder eben was wir auch an Geräten haben, die werden auf Dauer, wenn man es über Jahre und Jahrzehnte sieht, auch irgendwann wieder in einen Kreislauf reingehen müssen, weil immer mehr aus der Erde buddeln wird nicht funktionieren. Da ist es nicht nur irgendwann leer in bestimmten Bereichen schneller als in anderen, sondern es wird auf der anderen Seite dann auch ein so großer Abfallberg produziert, dass es auch nicht schön ist, dann in diesen Teilen der Welt zu leben.
Ja.
Und daher ist dieses Ziel der Kreislaufwirtschaft etwas, was sicherlich perspektivischer ist als die Energiewende, aber was wir eben auch brauchen und wo es eben dann auch jemanden braucht, der dabei hinguckt und sagt, das ist alles schön und gut und das brauchen wir wirklich. Gleichzeitig muss dabei dieser Aspekt des Verbraucherschutzes und der sozialen Gerechtigkeit im Auge behalten werden, weil es kann nicht sein, dass diejenigen, die das selber gar nicht mitentscheiden, wie es gemacht wird, wann es genau gemacht wird und wie intensiv es gemacht wird, nämlich die VerbraucherInnen, dass die nachher diejenigen sind, die die Kosten dafür alleine schultern müssen und die sich in ihrem Leben als Einzige dann nachher umstellen müssen, während die Gesellschaft immer mehr auseinanderdriftet.
Aber ja, das klingt doch nach einem relativ hoffnungsvollen Fazit auf deiner Seite. Also bist du hoffnungsvoll, dass wir die Energiewende stemmen?
Ja, ich bin absolut davon überzeugt, dass es passieren wird, dass wir besser werden. Und ich finde es auch richtig, dass wir diese Ziele sehr ambitioniert gesetzt haben. Weil so hat man immer noch die Möglichkeit zu sagen, wenn wir diese Ziele jetzt zu 95% erreichen, ist es besser, als wenn wir uns nur die Hälfte vornehmen und die dann voll erreichen würden.
Ja.
Deswegen halte ich es für gut, dass da so ambitionierte, schnelle und nachhaltige Ziele geschaffen worden sind. Und man kann jetzt überhaupt nicht über einige Sachen Vorhersagen treffen, ob es dann zu 100% möglich sein wird in bestimmten Bereichen oder nicht. Aber vielleicht wird es dafür andere Bereiche geben, wo es eben dann so sein kann, dass wir da übererfüllen und in der Gesamtheit dann auf eine gute Lösung kommen.
Okay. Ja, dann vielen Dank, André, für das Gespräch und dass du als erster Gast hier bei uns im Podcast mit dabei warst.
Mich hat sehr gefreut. Danke dir.
Mich auch, danke. Wir haben uns in dieser ersten Aufladenfolge gefragt, wie Energiewende und Verbraucherschutz zusammenhängen. Aus meinem Gespräch mit André habe ich mitgenommen, dass es eigentlich keine Energiewende ohne die VerbraucherInnen geben kann. Der Verbraucherschutz ist also wichtiger Bestandteil einer erfolgreichen Energiewende, da sie nur gelingen kann, wenn alle VerbraucherInnen mitgenommen werden. Und die Energiewende bietet Chancen für die VerbraucherInnen. Ziel der Verbraucherzentrale ist es, dass sie diese Chancen und Vorteile genießen können und von Nachteilen möglichst geschützt werden. Einen kleinen Ausblick auf die nächste Folge hat André am Ende des Gesprächs auch schon geliefert, als er kurz auf die soziale Gerechtigkeit eingegangen ist. In der nächsten Loslegen-Folge geht es nämlich genau darum. Ist die Energiekrise wirklich schon vorbei? Wie unterstützt die Verbraucherzentrale in Krisenzeiten? Und wie wird die Energiewende für alle bezahlbar? Das sind nur einige Fragen, die wir uns in der nächsten Folge stellen. Also hört auf jeden Fall rein. Und wenn ihr diesen Podcast abonniert, um neue Folgen nicht zu verpassen, freuen wir uns natürlich besonders. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss und macht's gut.